Wir wollen dann gemeinsam auf Johannes 11 hören, die Verse 1 bis 16. Da war ein kranker und schwacher Mann, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Diese Maria war es, die dann den Herrn mit Würzöl einrieb und seine Füße mit ihrem Haar abwischte, deren Bruder Lazarus war krank und schwach. Die Schwestern schickten nun zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank und schwach. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Schwachheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank und schwach sei, da blieb er noch 2 Tage an dem Ort, an dem er war. Danach erst sagte er zu seinen Jüngern: Gehen wir wieder nach Judäa. Da erwiderte ihm die Jünger: Rabbi, nun suchen die Juden gerade dich zu steinigen, und da willst du wieder dorthin gehen? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag wandelt, stößt er sich nicht, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht wandelt, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen: Unser Freund Lazarus schläft, aber ich gehe hin, um ihn aus dem Schlaf zu wecken. Da erwiderten ihm nun die Jünger: Herr, wenn er schläft, wird er vom Tode gerettet werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, jene dagegen meinten, er rede von der Rast des Schlafes. Dann sagte Jesus ihnen freimütig: Lazarus ist gestorben, und ich freue mich um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glauben lernt. Lasst uns aber zu ihm gehen. Da sagte nun Thomas, der Didymus genannt wird, zu den Mitjüngern: Auch wir wollen gehen, damit wir mit ihm sterben. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, unter deinem Wort und unter dem Namen, in dem allein das Heil liegt, im Namen Jesu zusammenzukommen. Was ist es wunderbar, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und danke, dass du gegenwärtig bist durch deinen Geist und dass du uns selbst die heiligen Schriften auslegst, dass du uns Speise gibst für unseren inneren Menschen, dass wir innerlich auch vor Entscheidungen gestellt werden, durch dein Wort lebendig gemacht durch deinen Geist. Danke, dass du in diesen Vormittag investierst. Danke auch für den Bruder, den du uns gesandt hast. Rüste du ihn aus und gib ihm Weisheit, Freimut, Vollmacht, prophetische Rede auch in die Herzen und in das Verborgene der Herzen zu sprechen. Nimm du nun diese Stunde in deine Hand, sie ist dann in guten Händen. Und so erwarten wir viel von dir. Wir wollen bewusst vor dir stehen, hören, was du uns zu sagen hast. Danken dir, dass du zu uns redest. Danken dir für all das Gute, das du uns gibst. Danken dir, dass du überreichlich segnest. Du bist ein wunderbarer, ein treuer, ein fürsorgender Vater, der weit über unser Verstehen und Bitten tut. Auch heute. Gepriesen seist du. Amen.
Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen und mit euch zusammen das Johannesevangelium weiter zu vertiefen. Wir hatten ja schon einige Einheiten und ich habe meine Vorredner bewundert, weil sie jeweils für ein Wunder eine Stunde angesetzt haben. Jetzt retardiert das etwas, weil wir einen ganzen Tag für das Kapitel 11 haben. Wir haben aber ein gutes Gewissen, denn derjenige, der das Verzögern anfing, sind nicht wir gewesen, sondern das war unser Herr, der nämlich mutwillig plötzlich das Schlendern anfing in Johannes 11 zur Verwunderung von Maria und Martha und auch zur Verwunderung der Jünger. Aber da wären wir schon beim Inhalt, auf den wir dann gleich ja noch kommen werden. Ich habe eine mehrseitige Zusammenstellung von Belegen und Gliederungen. Ihr müsst nicht meinen, dass ihr über Nacht plötzlich was vergessen habt. Da stehen Sachen drin, die müsst ihr nicht verstehen. Das ist wie im Evangelium, alles zu seiner Zeit. Ich entschuldige mich dafür. Das liegt daran, dass ich das für die Studenten zusammenstellte. Aber alles Entscheidende werde ich natürlich auch auf Deutsch benennen. Und die Gliederungen und Bibelstellen stimmen in jedem Fall, weil das in jeder Bibelausgabe identisch ist. Das ist bei den Psalmen ja nicht immer so, aber im Johannesevangelium gibt es kein Problem zwischen den verschiedenen Bibelausgaben. Ich hoffe, dass es euch dennoch hilft. Und wenn ich dann auf etwas hinweise, muss ich nicht umständlich alle Stellen diktieren, sondern ihr könnt dann geschwind euch das kennzeichnen. Ja, wir wollen das Johannesevangelium heute im 11. Kapitel untersuchen. Und unser Problem ist, dass bei der Schriftlesung nun, wir im Gegensatz zu dem schönen Wetter eigentlich für heute Morgen einen Textabschnitt haben, wo so viel Evangelium noch gar nicht drin scheint. So fröhlich geht es hier nicht zu. Krankheit, Traurigkeit, Irritation, Angst vor dem Leiden, Angst vor dem Martyrium. Dieser Abschnitt ist, wenn man ihn nicht schon im Ohr hätte, gar nicht so recht mit dem Johannesevangelium zusammenzudenken. Warum? Nun, wir haben noch vom Anfang des Evangeliums dieses helle, klare von Kapitel 1, Vers 14 im Ohr. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist eigentlich die Zusammenfassung der Autoren, des Autors, des Evangelisten Johannes. Das ist die Zusammenfassung der Jünger, die in die Vergangenheit zurückschauen. 1,14, wir sahen seine Herrlichkeit. Um Herrlichkeit geht es also im Evangelium. Um Herrlichkeit geht es auch bei all diesen Zeichen, bei all den Wundern. Und so haben wir am anderen Ende des Evangeliums, ich glaube, ich darf die Jacke ausziehen, der Brautvater hat sie schon ausgezogen. Das ist ja bei Hochzeiten immer das Kriterium. Am anderen Ende des Evangeliums, Johannes 20, Vers 31. Noch einmal, die Klammer also, 1,14 und 20, 31. Zuvor wird gesagt, viele andere Zeichen hat Jesus noch getan vor seinen Jüngern, von denen hier jetzt nicht in diesem Buch geschrieben wird. Jetzt aber, positiv formuliert, 31, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr als Glaubende das Leben habt in seinem Namen. 1,14 und 20, 31 umfassen das ganze Evangelium. Es ist vom Sehen der Herrlichkeit die Rede. Es ist von den Zeichen die Rede, den Wundern. Es ist vom Glauben die Rede. Und im Kontrast dazu nun hier in Johannes 11, nicht sehen, sondern leiden. Nicht leben, sondern sterben. Nicht die Herrlichkeit, sondern Schwachheit und Krankheit. Wie passt das zusammen? Nun, es ist ein Vorurteil gegenüber dem Johannesevangelium. Und zwar ein Vorurteil bei uns als Glaubenden, als Gemeinde, wie auch in der Forschung der Theologie, dass das Johannesevangelium nur eine einheitliche Sicht auf die Wirklichkeit hat. Und mein Vorvorgänger in der Professur, in der ich jetzt bin, der Ernst Käsemann, der hat das sogar so, man muss schon fast sagen, lästerlich formuliert, dass bei Johannes alles praktisch schwärmerisch angelegt ist. Christus erscheint wie ein über die Erde schreitender Gott. Von Wirklichkeit, Erdverbundenheit ist gar nichts mehr zu spüren. Es ist quasi eine Scheinwelt, die hier aufgebaut wird. Das ist eine Verkürzung. Das Johannesevangelium ist viel näher an unserer Wirklichkeit dran, als wir ahnen. Und wir selber, die wir hierher gekommen sind, noch nicht wahrscheinlich bei so schönem Wetter, innerlich mit manchen Sorgen und Problemen, mit Lasten, die wir mitbringen, wir sind mehr im Johannesevangelium drin, wir kommen viel mehr vor, als wir ahnen. Im Gegenteil. Es ist gerade das Johannesevangelium, das unsere Wirklichkeit in einer sehr differenzierten, in einer sehr durchdachten, in einer sehr seelsorgerlichen Weise betrachtet. Die Wirklichkeit, in der Jesus wirkte, die Wirklichkeit als zweites der Gemeinde, an die der Evangelist schreibt, und unsere Wirklichkeit wird nämlich in Spannung beschrieben. Es ist nicht eine einfache, eine naive Wirklichkeit, ganz im Gegenteil zu unserer Sicht von der Forschung her, sondern es ist eine sehr komplexe, es ist eine sehr aufgefächerte Wirklichkeit. Das klingt zunächst sehr abstrakt, ich mache es konkret und greifbar. Es ist im Johannesevangelium von zwei Polen jeweils gesprochen. Es gibt einerseits Gott, auf der anderen Seite den Menschen. Gott ist nicht Mensch und der Mensch ist nicht Gott. Aber unser Leben hat mit beidem zu tun, mit dem anderen Gott und uns selbst als Menschen. Es gibt die himmlische Welt, die Welt oben, und es gibt die Welt hier unten. Beide sind getrennt. Beide sind nicht einfach eins. Und dennoch sind sie durch Christus aufeinander bezogen. Es gibt die Welt, die wir nicht sehen können. Das ist Gott. Das ist die himmlische Welt. Wir können sie nicht sehen. Und niemand hat im Neuen Testament es so radikal festgehalten, auch gegenüber dem Alten Testament, wie der Evangelist Johannes, indem er in Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand kann von sich aus den Himmel sehen, niemand hat Gott je gesehen. Ist euch klar, wie radikal hier der Evangelist formuliert? Niemand hat Gott je gesehen. Ja, ich und du nicht, das ist klar. Aber was ist denn mit Mose und Elia? Was ist mit Jesaja? Nein, Gott kann man an sich als Mensch nicht sehen. Das heißt, diese göttliche Welt, diese himmlische Welt ist für den Menschen durch einen riesigen Graben abgetrennt und unerreichbar. Und dennoch ist das Geheimnis des Evangeliums, dass die himmlische Welt mit der irdischen Welt in Kontakt tritt, dass Gott für den Menschen greifbar wird, nämlich in Jesus Christus. Wir haben also einen Dual, wir haben zwei Begriffe, wir haben zwei Gegensätze, die aufeinander bezogen sind, Gott und Mensch, Himmel und Welt. Man kann noch weitermachen, einen müssen wir unbedingt noch an dieser Stelle schon nennen, und das ist die Alternative, dieser Gegensatz, dieser Doppelbegriff, dieses Begriffspaar, Geist und Fleisch. So wie Gott nur alleine Gott ist und der Mensch immer Mensch bleibt, so ist auch Gott alleine geistlich, geistig, er alleine ist Geist und nur sein Heiliger Geist vermag dann auch diese himmlische Welt zu verstehen. Der Mensch gehört von sich aus grundsätzlich zur Welt. Und weil er zur Welt gehört, ist er Fleisch. Das heißt, er ist sterblich, wie alles Fleisch zur Umschreibung der belebten Schöpfung. Seit Adam und Eva sind wir sterblich. Aber nicht nur, dass wir am Ende unseres Lebens sterben, sondern wir stehen im Zeichen dieser Fleischlichkeit und dann springt die Bedeutung über von sterblich hin zu sündig, zu getrennt von Gott. Neben Paulus gibt es im Neuen Testament keinen, der dieses Gegenüber von Gott und Mensch, von Himmel und Erde, von Geist und Fleisch, neben Paulus gibt es keinen, der dies so radikal denkt, praktisch als Gegensatz denkt und den Menschen in der Welt im Fleisch verortet. In der Tat haben wir es hier mit einer radikalen Sicht der Welt zu tun, des Menschen zu tun und der menschlichen Möglichkeiten. Nun könnte man sagen, dann erwartet uns heute ja innerhalb der Räume ein dunkler Tag. Der Mensch ist sterblich, der Mensch ist sündig, der Mensch ist schlecht. Und einige von euch kommen sicherlich auch aus Frömmigkeitstraditionen. Da haben sie dieses Evangelium von morgens bis abends und jeden Sonntag gehört und in jeder Bibelstunde. Da wird man sich schnell einig. Sobald man über die Welt draußen schimpft, kann man sich richtig in den Rausch hineinreden. Denn solange die anderen schlecht sind, weiß man ja schon, das gibt so eine Geborgenheit, auch wenn die Heizung ausfällt. Nicht wir sind im Warmen, die sind im Dunklen. Der Mensch ist schlecht. Oder was ich dann in der Seelsorge, das kann man dann schon nicht mehr scherzhaft sagen, schon als junger Vikar mit Erschütterung feststellte, dass ich gläubige, fromme Menschen besuchte, bevor sie starben und die ganz verzagt waren am Ende ihres Glaubenslebens und sagten, gibt es denn für mich Hoffnung? Ich bin doch eine hoffnungslose Sünderin. Also ganz fromme Menschen. Das trifft aber nicht das Johannesevangelium. Das heißt, im Johannesevangelium geht es bei dem Kontrast von Gott und Mensch, von Himmel und Erde, von Geist und Fleisch, nicht darum, die Menschen einzuschüchtern. Es geht nicht darum, die Menschen schlecht und klein zu machen. Es geht nicht darum, in der Frömmigkeit das menschliche Ich zu reduzieren, wie es in vielen Frömmigkeitstraditionen ja der Fall ist. Sondern das Johannesevangelium ist gerade mit dieser radikalen Gegenübersetzung von Himmel und Erde, Gott und Mensch, Geist und Fleisch, das fröhlichste aller Evangelien. Warum? Nun, wenn wir sagen, ich bin ein Sünder und sage das zerknirscht, wenn ein Prediger auf seine Gemeinde einredet und sagt, ihr seid alle ganz schlimme Sünder, ihr seid fleischlich von Mutterleibe an und das wird sich bis zur Beerdigung nicht ändern, noch im Sarg werdet ihr fleischlich sein, dann ist das eine Form menschlichen Stolzes. Das meiste, was wir unter Sündenerkenntnis verrechnen und unter Demut verrechnen, ist in Wahrheit nicht die Erkenntnis des Evangeliums, sondern ist eine pervertierte Frömmigkeit. Das heißt, wir lassen uns noch überraschen und sind enttäuscht davon, dass wir Sünder sind. Und wir sind entsetzt darüber, dass wir es sind, während das Evangelium gar kein Thema daraus macht, sondern es voraussetzt. Wenn wir an Sünde denken, dann denken wir daran, das heißt, dass ich böse bin. Das Johannesevangelium ist überraschend wenig moralisch. Es geht eigentlich gar nicht um das Böse sein und das Böse tun und das schlechte Gewissen. Es geht gar nicht um Schuld in diesem Sinne, wie wir immer Schuld verhandeln, sondern als Schuld wird gesehen als das wahre Problem des Menschen, der Sünde, dass der Mensch von Gott getrennt ist, obwohl er doch Gott braucht. Dass der Mensch von sich aus nur Fleisch sein kann, obwohl er den Geist doch braucht. Das heißt, Sünde wird nicht moralisch gesehen bei Johannes, sondern Sünde wird vielmehr seinsmäßig verstanden. Ich bin ein Sünder bedeutet, ich bin getrennt von Gott. Ich kann Gott nicht sehen, obwohl ich ihn doch sehen sollte, um zu leben. Es geht also nicht um das böse Sein des Menschen, sondern es geht um das sterblich Sein des Menschen. Sünde ist Trennung von Gott. Und das ist unser Problem. Nun würden viele Weltenkinder um uns herum sagen, so what, ich bin von Gott getrennt. Ja gut, ich lebe fröhlich und der Frühling ist auch so schön. Wozu soll ich denn nicht von Gott getrennt sein? Nun, das Problem ist, dass Gott nicht irgendeine Person von vielen ist, dass er eben nicht ein Phänomen der Welt ist, wie die Götzen, unsere Ideen, menschliche Autoritäten. Sondern dass Gott unser Schöpfer ist. Und als unser Schöpfer, und wir sind ja seine Geschöpfe, ist er unser Leben. Und als unser Leben ist er Quelle unserer Liebe. Das heißt, wir leben in einer seltsamen Spannung, in einem seltsamen Widerspruch. Wir brauchen Gott, um zu leben, und wir haben ihn nicht. Er ist unser Schöpfer. Und wir als Geschöpfe sind getrennt von unserem Schöpfer und kommen nicht an ihn heran. Es ist keine Frage, und das wird uns heute Nachmittag ja zentral beschäftigen, dass das Johannesevangelium deshalb Evangelium heißt, weil es beschreibt, Wie wird diese Trennung überwunden? Wie kommt es zur Überwindung dieser Erfahrung der Trennung? Dass das Geschöpf seinen Schöpfer wiederfindet, dass wir als dem Fleisch ausgeliefert wieder begeistert werden von Gottes eigenem Geist, dass wir, die wir sterblich sind, Leben bekommen. Um das geht alles. Nun haben wir in diesen Tagen ja gerade die Zeichen, die Wunder als spezielles Thema im Johannesevangelium. Welche Funktion haben die Wunder? Ihr habt schon viel gehört und da ich nicht dabei war, sage ich das jetzt nicht ergänzend oder korrigierend, sondern zusammenfassend in der Annahme, dass wir uns ja hier zusammenfinden und uns ergänzen. Die Zeichen haben eine ganz seltsame Doppelwirkung im Evangelium. Sie erweisen einerseits, dass der Mensch Mensch ist, dass er von sich aus Fleisch ist und von sich aus nichts vermag. Das heißt, die Zeichen wirken einerseits den Unglauben und bestätigen und entlarven den Unglauben. Jemand konnte damals schon ein Wunder Jesu sehen und angesichts dieses Wunders hat er nicht geglaubt. Das ist eine Offenbarung der Unfähigkeit der Welt, der Unfähigkeit des Fleisches, der Unfähigkeit des Menschen, Gott zu verstehen und zu erfassen. Andererseits aber haben die Zeichen eine positive Wirkung. Und man kriegt diese beiden Seiten der Zeichen gar nicht so leicht im Johannesevangelium eingeordnet. Nicht? Die einen sehen's und glauben trotzdem nicht, die anderen sehen's und kommen darüber zum Glauben. Man kann vielleicht sagen, dass die Zeichen Jesu, die Wunder Jesu, die er tut im Johannesevangelium, die Fenster des Himmels zur Erde sind. Die Fenster des Himmels zur Erde. Das heißt, dass diese Zeichen, diese Wunder, den großen Graben plötzlich überbrücken, die Wand durchbrechen, den Vorhang lüften und einen Blick für den Menschen in die himmlische Welt erlauben und einen Schein von der himmlischen Welt zu den Menschen ermöglichen und bewirken. Es sind Fenster. Das heißt, dass mit diesen Wundern, diesen Zeichen, nicht die ganze Welt an sich schon verändert wäre, sondern es bleibt eine seltsame Spannung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch. Es bleibt diese seltsame Tatsache, dass die Geschöpfe ihren Schöpfer nicht sehen können. Und dennoch öffnet sich der Himmel und einzelne Menschen dürfen quasi wie bei der Jakobsleiter Gottes Boten vom Himmel auf die Erde und von der Erde in den Himmel steigen sehen. Ein Fenster öffnet sich, der Himmel reißt sich auf. Um diese Spannung geht es bei den Wundern. Dass einerseits Himmel und Erde zwei Welten sind und andererseits in Jesus Christus uns diese Brücke gebaut wird, diese Jakobsleiter gezeigt wird, der Himmel sich aufreißt und wir die Herrlichkeit Gottes sehen dürfen als sterbliche Menschen. Mit dieser umgreifenden Einführung, die zunächst etwas theoretisch war, können wir nun in unsere Erzählung gehen, Johannes 11, und wir werden uns selbst wiederfinden und merken, wie wenig es theoretisch bleibt, wenn das Evangelium es konkret macht. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien im Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Da sandten Vers 3 die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Himmel und Erde, Gott und Mensch, im Widerspruch zueinander. Der Widerspruch ist hier greifbar, dass plötzlich die Krankheit mitten im Evangelium, ja auf dem Höhepunkt der Wunder Jesu, in den Blick kommt. Nicht die Krankheit eines erklärten Sünders, bei dem die Jünger sagen können, wie in Johannes 9, hat der jetzt gesündigt oder seine Eltern, dass er ist krank geworden? Wie sind die kausalen Zusammenhänge? Woran liegt es? Sondern es ist einer aus dem Jüngerkreis krank. Das heißt, diese Erzählung handelt nicht von irgendwelchen Problemen in der Wirklichkeit, sondern von unseren Problemen in dieser Welt und Wirklichkeit. Hier wird gesprochen von der Krankheit von Gläubigen, von der Todkrankheit und dem Leiden von Gläubigen. Denn Maria, Martha und Lazarus waren ja Freunde Jesu, sie waren mit ihm verbunden. Und nicht nur sie liebten ihn, sondern noch mehr, er liebte sie. Und dies wird doppelt hervorgehoben, also nicht nur in der Einschätzung der Schwestern, sondern es wird ausdrücklich gesagt im Vers 5, auch vom Evangelisten, Jesus aber hatte Maria lieb und ihre Schwester und Lazarus. Das heißt, wir leben in einem Widerspruch unserer Wirklichkeit. Wir leben in einem Widerspruch unserer Wirklichkeit. Obwohl wir an Jesus glauben und ihn lieben, können wir die Erfahrung machen, dass wir nicht Lebenssteigerung erfahren, sondern Lebensminderung. Nicht Bestätigung, sondern Verlust. Nicht Sieg, sondern Niederlage. Nicht Wachstum im Glauben, sondern eine Rückwärtsentwicklung bei uns wahrnehmen. Merkt ihr, wie wirklichkeitsnah das Johannesevangelium ist? Weit weg von dem, was Käsemann sagte, dass wir es hier mit einer enthusiastisch-charismatischen Luftkissenfrömmigkeit zu tun haben, die immer mit 50 Zentimeter Bodenabstand über alle Unheimheiten hinweggeht und im Lobpreis sich selbst von der Wirklichkeit entfernt. Nein, wir werden hier auf den Boden der Wirklichkeit gestellt und sollen dennoch heute Abend auseinandergehen mit dem Lobpreis der Herrlichkeit Gottes und überwältigt sein von Gott und seiner Herrlichkeit. Aber nicht unter Umgehung der Probleme, sondern angesichts der Probleme. Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Dieses Gebet wurde seit Jahrhunderten von Christen gebetet, die nicht nur deshalb weinten, weil ein geliebter Mensch gelitten hat, sondern weil dieses Leiden für sie umso unverständlicher war, weil es doch ein Mensch war, den Jesus so sehr liebt. Und dennoch lässt er es zu, dass er leidet. Habt ihr euch nicht alle schon gefragt, warum im Fortgang dieses Abschnitts, den wir vorhin gehört haben, warum Jesus in der Tat, nicht nur aus didaktischen Gründen, damit es drei Lehreinheiten gibt, sondern seinen Schritt verzögert? Ja, dass er sogar noch bewusst zurückbleibt 2 Tage, um das Problem den Jüngern auch richtig deutlich zu machen und es nicht zu überspielen. Nein, Jesus war kein charismatischer TV-Star, der über alle Wirklichkeit hinweg mit Rhetorik und Blenderei die Leute besoffen geschwätzt hat in ihrer Frömmigkeit. Im Gegenteil. Er hat die Menschen in die Wirklichkeit hineingeführt. Und es mag jetzt für uns heute die Spannung des Johannesevangeliums in derselben Weise wie in Johannes 11 plötzlich lebendig werden. Ihr könnt durch den wunderschönen Schwarzwald gehen, ihr könnt die Blüten beschauen, ihr könnt die Vögel pfeifen hören und in seiner Liebe es einmal zulassen zu fragen, was sind die Widersprüche denn in meinem Leben, die ich habe? Du sagst, da fallen mir gleich 7 ein. Die ersten 7 kannst du für morgen aufheben. Das sind die, die nicht so schlimm sind. Denn was wir uns bewusst machen, was uns keine Angst macht, das liegt schon manchmal so nah an unserem Herzen. Abgründe der Traurigkeit haben wir in uns, die wir noch nicht einmal von unserem Herzen in den Kopf aufsteigen lassen. Und vieles an Freundlichkeit, Zufriedenheit, was wir nach außen bekennen, ist letztlich gedeckelte Traurigkeit, sind gedeckelte Probleme. Wir haben seit unserer Geburt, und vielleicht gehört die Geburt selbst schon dazu mit dieser Erfahrung, nicht, dass wir quer lagen. Ich kam mit der Nabelschnur 3-mal um den Hals auf die Welt, deshalb trage ich noch heute Schal in Erinnerung daran, nicht? Also seit dem Anfang seit dem Anfang unseres Lebens haben wir tausende Erfahrungen der Traurigkeit, der Gefährdung, der Krankheit zum Tode von uns aus. Denn mit der Geburt fing unser Sterben an. Wir waren nie jünger als im Augenblick unserer Geburt und hatten nie mehr Leben vor als damals. Das heißt, wenn wir uns überlegen, wo können wir im Glauben wachsen, was müssen wir noch ändern in unserem Leben, wo liegen die Chancen? Solche Bibelwochen sind immer richtig, das ist unbestritten. Aber in die Tiefe geht es eigentlich erst, wenn wir mit Jesus den Schritt verzögern, uns 2 Tage Zeit lassen und in uns hineinschauen. Und dass wir dann zu Jesus so klagen für uns und all die Menschen, die uns wichtig sind. Herr, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Ich erinnere mich daran, wie ich mit Freunden auf eine Hütte mal hochgestiegen bin. Wir nahmen an, wir könnten mit dem Auto hinfahren. Ich erzähle das Beispiel öfters, falls ihr es schon kennt, dürft ihr es nur erinnern. Wir sind also dahin gefahren und dachten, wir könnten direkt zur Hütte hinfahren und hatten, damals war das noch vor der Müsli-Phase, also in den 70er Jahren, da hatten wir noch Konservendosen und hatten Getränke in Flaschen und ich weiß nicht, was alles dabei. Man hat ja ein Auto, ja Pustekuchen. Zwischen dem Autoparkplatz und der Hütte war eine Stunde Wanderung. Und wir haben gesagt, wir sind junge Männer, das kannst du vergessen. Klar, wir schultern das nicht. Links eine Kühltasche, rechts eine Kühltasche, einen Rucksack nach vorne, einen nach hinten. Und dann springen wir wie junge Hirsche diese Stunde. Das ist sowieso für Omas angegeben, das wird bei uns eine halbe Stunde. Ja, Pustekuchen. Wenn man uns leicht bekleidet in Joggingschuhen durch die Schönbuch schickt, so schön flach wie der ist, dann sind wir schnell. Aber wir waren überrascht, wie schwach gestandene Männer werden, wenn man sie nur richtig belastet. Das heißt, mit diesen 100 Kilo extra haben wir länger gebraucht als diese eine Stunde für Rentnerinnen und Rentner, sondern wir waren 2 Stunden unterwegs und haben uns so schwitzen sehen, wie wir vorher nachher nicht geschwitzt haben. Wisst ihr, welche Lektion ich lernte? Wenn uns die Kraft ausgeht, liegt das nicht immer an der mangelnden Stärke. Es kann auch an dem falschen Ballast liegen. Wisst ihr, warum ihr so schwach seid in eurem Leben? Nicht, weil der Schöpfer euch unterdosiert hat bei der Schöpfung, weil ihr die falschen Gewichte tragt. Weil wir uns zu viel zumuten, uns das Falsche zumuten, dass wir nämlich Gott sein sollten. Und weil wir auch in unserer Frömmigkeit noch einfach meinen, fromm sein, Heiligung bedeutet, einen federnden Schritt einüben, auch mit 100 Kilogramm Müll auf dem Rücken. Du brauchst keinen federnden Schritt einzuüben, du musst nur deinen Müll beseitigen und dann federt dein Schritt von selber. Das Überraschende ist, dass Lebensfreude, dass Hoffnung, dass Zuversicht eigentlich nichts ist, was der Heilige Geist in uns besonders bewirken muss. Es ist die Frucht des Geistes, die erwächst, wenn wir heilen. Denn Hoffnung, Zuversicht und Lebensfreude stellt sich bei Gottes Geschöpfen da ein, wo all das, was die Vitalität bremst, die er uns als Geschöpfen gegeben hat, bewältigt und beseitigt wird. Merkt ihr, das Johannesevangelium hat eine ganz andere Frömmigkeit, als wir dachten. Wir meinen, Heiligung bedeutet ein zunehmendes Sich-Zusammenreißen, ein Sich-Selbst-Nicht-So-Ernst-Nehmen, ein Übergehen von Gefühlen. Dunkles Wegdrücken, Anfechtungen ignorieren. Das ist aber der falsche Weg. Durch Ich-Reduktion, durch Ich-Verleugnung kommen wir Gott und dem Himmel nicht näher. Wenn du von dir selber wegläufst, ist das schade, denn Christus ist gerade zu dir gekommen, du verpasst ihn ja dann. Johannes 11 beginnt so traurig, wie es nur beginnen kann, damit es fröhlich wird. Das Faszinierende ist, dass die Heiligung da beginnt, wo wir wahrhaftig werden vor Gott. Nun ist das mit der Wahrheit, mit der Offenbarung, mit dem Erkennen eigener Schwachheiten ja so eine Sache. Und unser Spiegelbild ist ja nicht immer gnädig, wenn wir morgens reinschauen und wenn wir uns da rasieren oder schminken oder beides kombinieren. Das ist ja nicht immer nur erfreulich, was wir da sehen, sondern das kann ja durchaus auch ernüchternd sein. Neulich habe ich es mal in einem Fall auf den Punkt gebracht und habe es zugespitzt und gesagt, wenn jemand in den Spiegel guckt und sich nicht annehmen kann, die Feindesliebe, das Gebot der Feindesliebe schließt uns selbst mit ein. Das meint Jesus ernst. Das Entscheidende ist aber hier, dass ja nicht gesagt wird, Herr, du kennst alle Menschen, du kennst den Abgrund unseres Herzens, jetzt geh brutal ran und zeige uns, wo wir wirklich stehen, offenbare unsere Lüge. Nein, das Gebet ist, Herr, siehe, der, den du liebst, der liegt krank. Das heißt, wie wäre es uns möglich, das Licht Gottes, seine Herrlichkeit zu betrachten, ohne zu sterben? Würde er uns nicht lieben? Und das hat das alte Israel schon gewusst. Wer Gott sieht, wie er ist, der würde von sich aus sterben. Gottes Wahrheit ist so klar, sie ist so hell, dass sie auch den finstersten Keller ausleuchtet. All unsere Probleme, all unsere Sorgen, all unsere Kränkungen, sie sind mit einem Schlag da. Übrigens, das ist das ganze Geheimnis des jüngsten Tages. Logistisch gesehen ist der jüngste Tag für die Erzengel eine Kleinigkeit. Nicht wie meinen immer, die müssen ja jetzt schon anfangen. Und diejenigen, die hier im Haus Verantwortung haben, die wissen ja, was das heißt, so Sachen vorzubereiten. Nicht das Jubiläum der Lahö steht an, da müssen wir heute schon anfangen vorzubereiten. In Hinsicht auf den jüngsten Tag sind die Erzengel ganz gelassen. Warum? Da gibt es nichts vorzubereiten. Gott muss sich nur zeigen, wie er ist. Alles geschieht in dieser Sekunde, in diesem Augenblick. Wer Gott in seiner Herrlichkeit sieht, der sieht die Wahrheit selbst. Und alles ist offenbar. Natürlich ist von Büchern die Rede für uns als Menschen, dass wir uns das vorstellen können, in Analogie. Es ist in Wahrheit aber wie bei Jesaja, wie bei Paulus und wie bei den Jüngern im Johannesevangelium. Wer Gott sieht, ist entlarvt. Und so wird der jüngste Tag alle unsere Ängste, alle unsere Kränkungen, alle unsere Albträume mit einem Schlag bewusst machen. Aber nicht erschrecken, die ersten Christen haben sich auf den jüngsten Tag gefreut. Warum? Es ist Gottes Liebe. Das heißt, Gottes Herrlichkeit wird uns als seine Liebe offenbart. Gottes Herrlichkeit wird uns als seine Liebe offenbart. Es gibt, und das ist das Evangelium von Jesus Christus, für uns als an ihn Glaubende, für uns als Gläubige, keine Gottesbegegnung außer in seiner Liebe, außer in Jesus Christus. Kennt ihr das, dass ihr nach langen gemischten Erfahrungen eurer Biografie plötzlich eine Gemeinschaft erlebt, eine Beziehung erlebt, in der ihr das erste Mal merkt, hier bin ich selber angenommen und bejaht. Wisst ihr, was das als erstes bewirkt? Ihr könnt wahrhaftig werden. Ihr könnt wahrhaftig werden. Für mich war das die Wende in meinem Glaubensleben, als ich das erste Mal eine Gruppe hatte, also für mich das erste Mal, das ist kein Urteil über die anderen Gruppen, in denen ich vorher war, aber für mich war das der Zeitpunkt, in der ich wahrnahm, hier meinen die anderen den Hans-Joachim. Weder den Kasper, noch den Musterschüler, den ich mal sein sollte, aber nie war, noch den Jungscharleiter, noch den Gitarrenspieler, sondern den Hans-Joachim Eckstein mit seinen 17 Jahren. So wie ich damals war. Und hier wendet sich nicht jemand ab, wenn er mich erkennt, wenn ich ehrlich werde, wenn ich die Masken runtertue, die Feigenblätter wegtue, sondern hier wendet sich jemand zu. Und hier wird das Lachen im Gesicht meines Gegenübers immer herzlicher, immer wärmer, es wird immer leidenschaftlicher, in dem Maß, wie ich aufhöre, mich zu verstecken und wahrhaftig zu werden. Einige erleben das in so einer Situation. Das kann mit 200 sein. Es kann auch sein, es ist, wenn man im Wald spazieren geht und plötzlich entsteht so eine Begegnung, wie man psychologisch sagt. Das heißt, dass plötzlich nicht mehr Zeit und Raum bestimmend sind, man nicht mehr überlegt, was man sagt, sondern es bricht aus einem heraus. Es kann eine seelsorgerliche Situation sein. Es kann die Partnerschaft sein, in der das ist. Man muss aber nicht heiraten, um das zu erleben, sondern es geht darum, dass wir so Menschen treffen, die vorläufig uns das widerspiegeln, was bei Gott gilt, wenn wir ihn in seiner Herrlichkeit erkennen. Die Stunde der Wahrheit ist erst dann Evangelium, wenn die Stunde der Wahrheit die Stunde der Liebe ist. Angenommen, wie wir sind. Und da merken wir dann auch, dass es überhaupt nicht um Gut und Böse geht, um Moral geht, um Schuld geht, in diesem Sinne, wie wir das immer buchhalterisch verrechnen und unser Ich dann reduziert wird, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben. Das sind gar nicht die Dinge, die uns beschäftigen. Das, was wir als Sündenerkenntnis verbuchen und als Schuldbewusstsein, das läuft im Himmel in der Regel mehr unter Probleme mit dem Selbstwertgefühl und Eitelkeit. Denn im Himmel werden wir ganz andere Fehler unseres Lebens erkennen und unsere wahren Versäumnisse erkennen. Da, wo wir Gott nicht haben durch uns leben lassen, da, wo wir Menschen nicht begegnet sind und sie hätten uns gebraucht. Das sind ganz andere Dinge als das, was uns hier beschäftigt. Herr, siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Ist das eine trübe Erinnerung nur, dass die Jünger sagten, wisst ihr noch, damals haben wir mal kurz gezweifelt, damals hatten wir noch eine Krise, aber dann kam es ja ganz anders? Nein. Der Evangelist hat das Kapitel 11 so ausführlich wiedergegeben, weil er in der Erzählung dieser Begegnung Jesu mit den beiden traurigen Schwestern und ihrem toten Bruder praktisch das Evangelium im Evangelium sah. Das Zeichen aller Zeichen, das Wunder aller Wunder. Und weil der Evangelist der festen Überzeugung war, das ist nicht ferne Erinnerung, so wie wir sagen können, ja damals in der Schule war das alles grausam, nicht, aber das ist ja Vergangenheit. Es ist die Gegenwart seiner Gemeinde. Und ich möchte eins weitergehen und sagen, in Johannes 11 spiegelt sich unsere Erfahrung von Wirklichkeit. Wir reden von uns als Christen, wie wir heute leben. Man muss nur die Abschiedsreden Jesu ergänzend lesen. Es ist ja das letzte Zeichen, bevor dann der Abschied von den Jüngern beginnt. Wie sagt er in Johannes 16 über ein kleines und ihr werdet mich nicht mehr sehen und abermals über ein kleines und ihr werdet mich sehen. Wenn ihr mich nicht mehr sehen werdet, dann werdet ihr Johannes 16,16 folgende Leid tragen. Traurigkeit wird euch bestimmen. Ihr werdet Angst haben in der Welt. Die Freude wird von euch genommen sein. Die Situation von Maria und Martha ist also zugleich die Situation der frühen Kirche, die Jesus nicht in seiner Herrlichkeit sieht, sondern leidet daran, dass sie es nicht wahrnehmen kann, dass sie es nicht erfährt in ihrem Alltag. Und es ist unsere Situation. Und wenn wir heute Morgen sagen, nö, bei mir gibt's da nichts, ich bin schon ganz gesund, ich bin nicht mehr sterblich, ich bin auch nicht mehr schwach, dann habe ich mich erstens belogen und zweitens muss ich nur an die Jünger denken, die mit Jesus gehen. Wie ist die Perspektive denn, wenn Jesus hingeht, um etwas zu wenden? Wie ist die Perspektive der Jünger, die mit Jesus ziehen wollen? Nun, Jesus muss nach Bethanien gehen, wenn er zu Lazarus will. Und wenn er nach Bethanien geht, dann geht er nach Judäa. Und die Jünger ahnen schon, wie in allen Evangelien, das wird knapp. Das wird kein Spaziergang. Uns ist für diese Welt nicht verheißen, dass wir ungestorben in den Himmel kommen, wie der Schwabe so gerne sagt. Nicht, wenn jemand zu leichtlebig ist, dann sagt der Schwabe gerne, der will ungestorben in den Himmel. Das heißt, der drückt sich um die Not der Welt. So wie Jesus selber in seiner Liebe nicht einfach leichtfüßig über den See Genezareth davongelaufen ist in die Dekapolis und hat gesagt, lass das Kreuz Kreuz sein, lass Judäa Judäa sein, lass die Welt sein. Ich versuche da in der heidnischen Dekapolis in den Städten mir ein leichtes Leben zu machen, mache eine theologische Fakultät auf für die Ungekreuzigten, nicht? Und dann sind wir alle fröhlich und trinken Wein. Wir haben ja noch genug übrig von Johannes 2, nicht? Also lass uns ein leichtes Leben machen. Nein, der Punkt ist, dass Jesus aus Liebe zu Maria und Martha gar nicht anders kann, als aus dem Himmel auf die Erde zu kommen und auf dieser Erde nicht einfach ein leichtes Leben zu führen, sondern die Not mit anderen zu teilen. Ja, dass er bereit ist, um Lazarus zu helfen und die Schwestern zu trösten, sich dorthin zu begeben, wo für ihn selber Last, Anfechtung wartet. Und mit ihm für die Jüngerinnen und Jünger. Das heißt in der Tat, in dem Maß, wie Jesus die Menschen liebte, stieß er auf Hass. In dem Maß, wie er das Licht der Welt war, hat sich die Finsternis aufgeregt. In dem Maß, wie du nichts als Gottes Liebe verkündigst, wirst du merken, zu welchem Hass die Welt in der Lage ist. Die Welt draußen und die Welt drin. Das ist ja die Erfahrung von vielen, wenn sie das erste Mal das Evangelium so euphorisch erfahren, kommen begeistert nach Hause und sagen, Mensch, mir ist ein Licht aufgegangen, ich habe dies und jenes verstanden. Und sie wundern sich dann, dass die Mundwinkel von Brüdern so tief sinken können, dass sie noch hier über den Kinnladen runtergehen, nicht? Und dann hängen die Mundwinkel hier unten, weil man plötzlich auf Neid und Missgunst stößt und andere einem das Leben schwer machen, nicht weil man sündigt, sondern weil man sie an ihre Sünde der eigenen Eitelkeit und ihres eigenen Stolzes erinnert. Die Wirklichkeit der Welt war für Maria und Martha Traurigkeit. Und die Wirklichkeit der Welt war für Jesus Traurigkeit. Aber eine Traurigkeit zur Freude. Eine Krankheit nicht zum Tode, sondern zum Leben. Und hier liegt eine tiefe Wahrheit, die so faszinierend ist, dass sie alle Exegeten beschämt, die Johannes als einen Schwärmer bezeichnen. Es ist eine Wahrheit, bei der wir uns auch mit Pädagoginnen und Pädagogen, mit Psychologinnen und Psychologen an diesem Tische einigen könnten, die sagen, wir können zwar nichts mit dem Evangelium anfangen, wir können auch nichts mit der Kirche anfangen, wir können auch nichts mit Gott anfangen, aber hier sind wir an einem wahren Punkt. Das Leben liegt jenseits des Sterbens. Der Gipfel jenseits der Steigung. Die Befreiung liegt jenseits der Wahrnehmung dessen, wovon ich mich befreie. Und die Entlastung liegt im Erkennen der Belastung. Das heißt in der Tat, man kommt nicht ungekreuzigt in den Himmel. Ja, es ist gerade das Evangelium, das uns mit Wahrheit konfrontiert. Aber eben bitte nicht in dieser bitteren Weise. Es ist so furchtbar schwer. Christen haben es so furchtbar in diesem Leben. Man muss sein altes Ich die ganze Zeit kreuzigen. Das war der Adamsweg. Nämlich Adam versuchte, sich selbst in den Himmel zu bringen durch Demütigung. Nach dem alten schwäbischen Satz, in der Demut macht mir so schnell keiner was vor. Nicht? Das heißt also, ich versuche mich immer frommer zu machen. So überwinde ich den Graben nicht. Sondern wie? Sind Maria und Martha schon gläubig in Johannes 11? Wir kommen heute Mittag auf ein Bekenntnis unübertroffen. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der direkt aus dem Himmel kam, auf diese Welt von Gott gesandt. Ja, vollmundiger kann man es nicht sagen. Aber als Jesus dann zur Tat schreitet und das Grab öffnet, da fällt ausgerechnet Martha ihm in den Arm und will ihn vor der Blamage bewahren. Glaubt sie? Oder glaubt sie nicht? Es ist viel einfacher. Wir müssen gar nicht versweise mit dem Bleistift durch die Zeilen gehen und sagen, na hier noch nicht ganz, ja hier schon ein bisschen mehr. Jetzt wieder nicht mehr, jetzt wieder ein bisschen mehr. Du musst nicht in dein Tagebuch schauen. Wann habe ich eigentlich richtig geglaubt? Wann habe ich noch mehr geglaubt? In meinen alten Tagebüchern kam das Sternchen mit der hochgesetzten 2 für geboren, hoch 2, also Wiedergeburt, kam ein paar Mal vor, weil ich immer sagte, jetzt habe ich mich richtig entschieden. Nee, 3 Wochen später, das war es wohl doch noch nicht. Also nochmal bei einer Evangelisation, dann ist Silvesterfreizeit, man muss dann die richtige Losung sich geben lassen, man muss ja nur kontrollieren, der 10. Zettel stimmt bestimmt. Nicht? Und dann sagt man, jetzt ein Neuanfang, Gott hat mir einen Spruch gegeben, warte mal, nee, der ist es nicht. Also so nicht, ein Neuanfang. Und so habe ich mich bestimmt 10-mal wiedergeboren im Laufe meines Lebens. Was war der Fehler? Nun, ich habe Johannes nicht verstanden. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Es kann überhaupt kein Mensch von sich aus glauben. Glaubenswachstum als Programm des alten Adams und der alten Eva könnt ihr in den Mülleimer schmeißen, ist der Ballast auf unserem Rucksack. Wenn wir denn meinen, Glaubenswachstum bedeutet, ich baue eine Himmelsleiter von unten hoch, nicht in meinem geistlichen Baumarkt, die Lahöhe ist sicher da auch geeignet, nicht, kaufe ich mir, also jetzt nicht im Negativen, sondern im Positiven, kaufe ich mir die Ersatzteile und ich baue meine Himmelsbrücke immer weiter hoch. Im ganzen Johannes 11 weiß man bis zum Schluss nicht, glauben die oder glauben die nicht. Haben die Jünger geglaubt? Bei Markus und Johannes bis zum Schluss nicht. Ja, am leeren Grab wird sogar gesagt, der Petrus geht kopfschüttelnd weg. Warum? Sie glaubte noch nicht. Ja, meine Güte, so lange schon berufen, so viele Wunder gesehen. Wie viele Fenster soll der Himmel denn noch aufmachen? Es ist ein Evangelium. Der Mensch glaubt nicht, weil er nicht glauben kann. Glaube ist nichts, was der Mensch von sich aus kann. Nach Johannes. Glaube ist nicht der eine Schritt, den der Mensch alleine auf Gott zugeht. Ihr kennt ja das alte Modell, nicht? 99 Schritte kam Gott auf uns zu. In der Lahung muss ich immer sagen, 999 Schritte, weil ich um die Betonung der Gnade weiß in eurer Verkündigung und ja auch der Horizont der Allversöhnung bei euch nicht ganz verbaut ist. Also 999 Schritte kommt Gott auf mich zu. Den einen des Glaubens muss ich nun von mir ausgehen. Falsch. Gott kommt alle 100 Schritte. Er kommt alle 1000 Schritte zu mir, denn ohne Geist gibt es keinen Geist. Ohne Gott gibt es keine Erkenntnis Gottes. Mensch, Welt und Fleisch vermögen gar nichts. Johannes 6, 63. Sage ich aber nicht als Gerichtsprediger, sondern als Evangelist zu euch. Ihr braucht es gar nicht. Ihr braucht es gar nicht. Ihr habt alle Zeit in der Mittagspause auf Seite 4 die verschiedenen Aussagen über den Beginn der Teilnahme an der Königsherrschaft zu untersuchen. Entschuldigt, ich habe hier nur den griechischen Text, aber ihr habt ja Bibeln, die Stellen sind authentisch. In der Mitte, das ist uns bekannt, Matthäus 18, 3f. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann könnt ihr nicht an der Königsherrschaft Gottes teilhaben. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, der Spruch ist schon hart genug. Nicht, denn wir sagen ja immer, ich bin nicht mehr Kind, ich bin schon groß. Ich weiß nicht, dass ich als kleiner Hans-Joachim dann schon mit 2 Jahren immer sagte, Mummi selber groß. Nicht, ich hieß Mummi, weil kein Mensch weiß warum, als ich klein war. Nicht selber groß und habe dann den Spinat schön auf die Tapete verteilt, bis die Küche grün war. Nicht, weil wir immer sagen, ich bin nicht mehr Kind, ich bin ja erwachsen. Und Jesus sagt, nein, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Dann sagt man, ja gut, das kriegen wir gerade noch hin, also wir müssen so eine gewisse Kindigkeit einüben, eine gewisse Albernheit der Frommen, nicht? Und wir müssen es nur kindisch machen und denken, das Fleisch kann sich doch heiligen. Nein, Markus 10 sagt es Jesus noch eindeutiger bei der Kindersegnung, Markus 10, 14f. Wenn ihr die Königsherrschaft nicht empfangt wie Kinder, das ist noch eindeutiger. Wenn ihr es nicht empfangt wie Kinder, beim ersten, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, da sagt der alte Adam, hurra, das mache ich mir zum Heiligungsprogramm. Nicht? Also wir führen dann wieder geistliche Rasseln ein, nicht, und benehmen uns albern und meinen, damit kämen wir dem Himmel näher. Hier heißt es jetzt, wenn ihr die Königsherrschaft Gottes nicht empfangt wie Kinder, was heißt das? Nun, empfangen wie Kinder bedeutet voraussetzungslos und bedingungslos. Denn Kinder haben nichts von sich aus. Meine ersten Weihnachtsgeschenke für meine Eltern musste ich von dem Geld bezahlen, das sie mir selbst gegeben haben. Nicht, das war ihr eigenes Taschengeld. Kinder empfangen voraussetzungslos und bedingungslos. Da könnte jetzt der alte Adam, die alte Eva in uns sagen, gut, das üben wir ein. Herr, ich komme ganz ohne Hintergedanken zu dir, denn ich denke mir, wenn ich ohne Hintergedanken komme, dann nimmst du meine nicht vorhandenen Hintergedanken wahr und dann rechne ich mir aus, dass du mir gnädig bist. Ich bin jetzt mal nach Programm ganz spontan, nicht? Ja, ich bin lange Seelsorger, ich kenne die Welt und ich kenne mich selber. In Johannes 3 hat Jesus einen Volltheologen vor sich und da weiß er ganz, wenn er da anfängt mit, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das schafft er. Wenn ihr nicht empfangt wie die Kinder, der ist so gerissen, der kann das. Ich weiß, wie wir sind als Berufsstand der Theologen. Dem sagt das auf den Kopf zu. Wenn du nicht aus Gott geboren wirst. Und da melden sich meine Studenten immer ganz eifrig und sagen, ha, aber auch bei der Geburt muss man auch selber mithelfen. Man kann sich ja querlegen, nicht nach dem Motto, da soll die Mutter mal sehen, nicht? Oder man kann sich ja die Nabelschnur treiben und den Hals machen, da kann der Arzt mal ziehen, nicht? Dann sehen sie, was sie erreichen. Also muss man doch synergistisch mitwirkend bei der Geburt sein. Und so sagt man also, haben wir doch unseren Beitrag geleistet. Wir ließen uns ja gebären. Hier bin ich jetzt froh, dass ich auch das Griechisch auf dem Papier habe. Da ist nämlich der Begriff im Deutschen genauso. Wie in Johannes 1, Vers 13. Diejenigen, die aus Gott als himmlischen Vater, ja jetzt was? Was machen die Väter? Die gebären? Die zeugen. Die zeugen. Das heißt, das, was Jesus Nikodemus zumutet, ist nicht, du musst dich wie in der Geburt passiv ins neue Leben begeben, sondern wenn du nicht aus Gott gezeugt wirst. Und jetzt ist die Frage an uns als Welt, als Mensch, als Fleisch. Was hast du zu deiner eigenen Zeugung beigetragen? Ich meine nicht zur Zeugung deiner Kinder, sondern zur Zeugung deiner selbst. Nichts. Schade. Nee. Es war nämlich der Augenblick höchster Vitalität, der Augenblick deiner Zeugung. Und das, was darauf folgte, die ersten Stunden, Wochen und Monate, war so dynamisch, wie es überhaupt seitdem nicht mehr ging. Wäre es in dem Tempo weitergegangen, würde kein Einzelner von uns hier in den Raum passen, nicht? Wären wir nochmal so gewachsen, linear fortgeschrieben über 50 Jahre, nicht? Ich nehme mal an, ich habe das nie statistisch hochgerechnet, da würde einer hier im Liege nicht reinpassen in den Raum. Das Geheimnis des Evangeliums ist, indem wir es nicht von uns aus wollen und tun, kann Gott es durch uns wirken und tut es, denn er ist unser Schöpfer. So ist es auch kein Wunder, dass die Frage, wie kommt man denn jetzt endlich dazu, damit ihr glaubt, was das Thema unseres Morgens ist und die Intention von Johannes 11. Deshalb hat Jesus seinen Schritt verzögert. Deshalb hat er den armen Lazarus nicht nur todkrank gelassen, sondern hat ihn sogar noch sterben lassen mit dem einen Wunsch, damit sie glauben. Wie kommt es dazu? Nun, bei Johannes gar keine Frage. Es kommt dazu, dass Gott uns erwählt. Und weil Gott uns erwählt, Erwählungsaussagen positiv, deshalb wird er uns irgendwann an einen Punkt führen, wo uns das Evangelium trifft, wo unsere Ohren geöffnet werden, unser Herz sich öffnet und er uns erreicht. Gottes Geist zeugt uns von oben her, zeugt und gebiert uns erneut. Ist das enttäuschend? Nur für unsere Eitelkeit. Für unsere Heilsgewissheit ist es die notwendige Grundlage. Denn nur wenn es Gott ist, der uns den Himmel von sich aus öffnet, wenn er es ist, der die Jakobsleiter von oben nach unten stellt und wir sie nicht von unten nach oben bauen müssen, nur wenn er uns erwählt, berufen, gerechtfertigt, neu gezeugt und ergriffen hat, dürfen wir gewiss sein, dass er uns auch hält. Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Aber weil es der ist, den du lieb hast, mag er krank sein und leiblich sterben, er kann niemals mehr verloren sein. Gott gibt uns in seiner Liebe niemals mehr auf. Und so ist die Frage, die wir mit in den Mittag nehmen, nicht etwa die, wie halten wir das durch, sondern die Erkenntnis, was haben wir für einen Gott, der mit uns angefangen hat und hat uns zum Anfang geschworen, weil ich dich lieb habe, mag Trauer, Traurigkeit, Misserfolg, Krankheit, ja sogar Sterben auf dich warten. Du wirst niemals mehr verloren sein. Es ist das ewige Leben, der Sieg mitten in der Welt, das Leben mitten in der Traurigkeit und Anfechtung. Das Johannesevangelium hat, wie Paulus im Neuen Testament, als die beiden Säulen des Neuen Testamentes Heilsgewissheit. Nämlich die Gewissheit gegenwärtigen Heils und damit die Gewissheit eines nicht mehr endenden Heils. Das waren für mich die anrührendsten Augenblicke im Lauf meines Lebens in der Seelsorge, wenn ich Mädchen und Jungen, Frauen und Männer im Gespräch hatte, mit ihnen betete und sie das erkannten, mich anguckten und verstanden, mir kann nie mehr etwas passieren. Egal, was ich mache, egal, was auf mich wartet, diese Liebe Jesu lässt mich niemals mehr los. Wie Lukas so schön sagt, der ganze Himmel freut sich über einen Menschen, der diesen Anfang nimmt. Die Erzählung in Johannes 11 beginnt so traurig, weil es nicht darum geht, uns abzulenken, sondern uns auf die Wurzel zu führen. Wir werden heute noch an unsere Gräber kommen. Aber seid getrost, es sind die Gräber, die er öffnet. Und während wir in der Mittagspause Jesus in die Arme fallen und sagen, um Himmels Willen, Jesus, das Problem wollen wir jetzt mal nicht gemeinsam anrühren. Die Leiterfahrung, diese Kränkung, das traumatische Ereignis meiner Vergangenheit, dieses Dauerproblem, das ich habe, da lassen wir den Stein davor. Tu es besser nicht. Selbst wenn es dir zum Himmel stinkt, was dein Problem ist, dem Auferstandenen ist es ein Wohlgeruch, wenn er Tote zum Leben erwecken kann. Es ist nicht schlimm, dass Himmel und Erde getrennt sind, denn der Himmel ist bei dir. Lauf nicht weg von dir selbst, denn Christus ist gerade bei dir angekommen. Vielen Dank.